Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Blickpunkt Religion. Die Nachricht vom Tode von Bischof Bernard Genoux am Dienstag kam leider nicht überraschend. Mehrere Jahre dauerte das Krebsleiden des Diözesanbischofs von Lausanne, Genf und Freiburg. 1999 hatte er dieses Amt angetreten und er hat es sehr ernst genommen. Meine Kollegin Priska Dellberg vom Regionaljournal Bern erinnert an Bischof Bernard Genoux.
Personne ne peut dire que c'est une perspective joyeuse que d'être malade, voyez. Je vis ça en solidarité avec les autres malades, mais je le vis bien dans la confiance, dans la sérénité. Je suis un croyant, je sais que le bon Dieu ne m'a jamais abandonné.
Bischof Bernard Genoux war ein Mann mit vielen Facetten. Er liebte die Musik, die Kunst, die Glaubensverkündigung war ihm wichtig. War er nun mehr Seelsorger oder mehr Lehrer? Dazu der Generalvikar des Bistums, Nicola Betticher.
Bischof Bernard Genoux war sicher mehr der Lehrer, der Professor, Philosophieprofessor. Und das hat er auch das ganze Leben gemacht. Er war immer in der Ausbildung von Gläubigen und von Priesteramtskandidaten. Und erst dann mit seiner Bischofsweihe ist er dann zum Hirten geworden.
Der Kontakt mit jungen Menschen an Schulen ließ ihn die Realität der modernen Welt erkennen. Der Bischofsvikar für die Deutschsprachigen des Bistums, Kurt Stulz, zu Bischof Genoux sozialpolitischem Engagement.
Das war sein Einstehen für die Sans-Papiers. Und die haben sich auch im Schönberg oben in einer Küche eine Zeit lang eingenistet. Und dort ist der Bischof hergegangen und hat mit diesen Sans-Papiers selber geredet. Er hat durchaus den Kontakt auch mit den Leuten oder so gesucht.
Bernard Genoux beschritt auch ungewöhnliche Wege. In Erinnerung bleibt etwa eine besondere Initiative des Bischofs.
Indem er Besuche im Bistro gemacht hat. Er ist in einer Dorfwirtschaft oder in der Stadt auch, und dann hat jeder Mann kommen und hat dem Bischof Fragen stellen.
Diese Bistro-Besuche funktionierten jedoch besser auf Französisch, denn Deutsch war nicht die Stärke Genoux. Ein Bild bleibt Kurt Stulz besonders in Erinnerung, der Auftritt seines Bischofs am Diözesanforum im Jahr 2000.
Wo man den Bischof gesehen hat mit einem grossen Steuerrad und jetzt lassen wir uns vom Geist Gottes treiben. Und er war vorzuhören vor dem Steuerrad als Kapitän. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, was er in den letzten 10 Jahren gelebt hat. Er hat wirklich die Diözese geführt und auch gewusst, was er wollte.
Ein sehr populärer Bischof, sehr nah bei den Leuten. Er ist auf die Leute zugegangen, die vielleicht am meisten Gott gebraucht haben. Und gleichzeitig ist er aber auch ein redegewandter Mann, sehr sensibel, vielleicht zu sensibel für dieses Amt. Das ist vielleicht auch für ihn die grössere Mühe gewesen.
Sagt Generalvikar Nicola Betticher. Zu diesen Mühen und Leiden gehörten Affären im Bistum, Vorwürfe gegenüber Priestern wegen sexueller Übergriffe oder ein Geistlicher, der Geld veruntreut hatte. All dies setzte Bernard Genoux zu. Manche sagen, der Bischof sei an diesen Problemen zerbrochen. Seine Anteilnahme und Empathie für die Missbrauchten war eben groß.
Priska Dellberg zum Tode von Bischof Bernard Genoux. Er wurde 68 Jahre alt. Christen in der Türkei. Unter der Regierung überzeugter Muslime scheint es den Kirchen jetzt besser zu gehen als unter den Laizisten, den türkischen Nationalisten. ARD-Kollege Ulrich Pick berichtet über jüngste Entwicklungen in der Türkei, die Christen optimistisch stimmen.
Für die orthodoxen Christen in der Türkei war der 15. August ein ganz besonderer Tag. Da nämlich konnten sie erstmals nach 88 Jahren das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel wieder im einst griechischen Kloster Panagia Sumela südlich von Trabzon an der Schwarzmeerküste feiern. Zum großen Erstaunen nämlich hatte der türkische Kulturminister Ertuğrul Günay einer entsprechenden Bitte des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus stattgegeben. Und das in Istanbul residierende Oberhaupt der orthodoxen Christenheit zelebrierte höchstpersönlich die Heilige Messe in dem 1600 Jahre alten Kloster der Heiligen Maria.
Auch der Koran ehrt sie als Prophetin und widmet ihr mehrere Seiten über ihr Leben mit großem Lob. Lasst die heilige Maria Garantin besserer Tage sein für beide Völker. Möge diese Pilgerreise eine weitere Brücke der Kommunikation und des Vertrauens werden.
Auffällig und für manchen Europäer vielleicht widersprüchlich ist, dass sich die Situation der christlichen Minderheiten am Bosporus verbessert hat, seitdem in der Türkei dezidiert bekennende Muslime an der Regierung sind. Denn unter Ministerpräsident Tayyip Erdogan ist ihr Spielraum größer geworden. Dies zeigt nicht nur die Messe im alten Kloster Panagia Sumela, dies belegen auch Äußerungen des Vorsitzenden des Amtes für religiöse Angelegenheiten, Ali Bardakoğlu. Dieser forderte nämlich jüngst, dass die alte Kirche in Tarsus, dem Geburtsort des Apostels Paulus, wieder von einem Museum zurück in ein christliches Gotteshaus umgewandelt werden solle. Zudem sorgte er für eine Überraschung, als er sagte, er habe nichts dagegen, wenn Christen künftig wieder vereinzelt Messen in der Hagia Sophia feiern würden. Bereits vor einigen Wochen hatte die türkische Regierung mit einer weiteren interessanten Offerte für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie betraf das Problem der Nachfolge des ökumenischen Patriarchen. Dieser nämlich muss laut Verfassung türkischer Staatsbürger sein, was allerdings bei der immer kleiner werdenden Zahl der Griechen am Bosporus ein Problem ist, wie der Sprecher des Patriarchen Dositios Anagnostopoulos sagt.
Türkische Bischöfe sind zurzeit mit dem Patriarchen zusammen 14, 15 und viele davon sind sehr alt. Einen jüngeren Menschen zu finden, der türkische Staatsbürger ist, der Metropolit ist und in der Türkei lebt, wird sehr, sehr schwierig sein.
Angesichts dieser prekären Situation bot die türkische Regierung nun 15 orthodoxen Bischöfen im Ausland die türkische Staatsbürgerschaft an. Damit wäre zwar nicht der Exodus der Christen aus der Türkei gestoppt, wohl aber die Frage der Nachfolger des orthodoxen Kirchenoberhauptes entschärft. Immerhin hatte jüngst der US-Sender CNN in einer Reportage gefragt, ist Bartholomaios der letzte Patriarch am Bosporus? Trotz dieser leichten Entspannung allerdings gibt es nach wie vor Probleme. So wartet das ökumenische Patriarchat immer noch auf die Öffnung seines 1971 geschlossenen Priesterseminars auf der Istanbul vorgelagerten Marmara-Meerinsel Heybeliada. Zwar zeigt sich Patriarch Bartholomaios optimistisch, nicht zuletzt, weil einige Medien von positiven Zeichen berichten, doch ob und wann der Schritt erfolgt, ist offen. Zudem darf nicht vergessen werden, dass in den vergangenen Jahren wiederholt Christen in der Türkei umgebracht wurden. So wurde 2006 in Trabzon der katholische Priester Andreas Santoro erstochen, ein halbes Jahr später der armenisch-türkische Journalist Rand Dink in Istanbul erschossen und im Frühjahr 2008 drei Mitarbeiter eines protestantischen Verlages in Malatya ermordet. Diese Toten übrigens sind nicht, wie oft angenommen, die Folgen eines islamistischen Christenhasses, sondern das Ergebnis des in der Türkei vielfach überzüchteten Nationalismus, wie Patriarchatssprecher Dositios Anagnostopoulos unterstreicht.
Mit dem Islam gibt es kein Problem, mit dem Islam gibt es auch keine Terrorismusaktionen gegen uns, gar keine. Alles, was in der Türkei terroristisch gegen die Christen geschah, uns geschah einiges, wir wissen es, das sind eigentlich ein maskierter Ultranationalismus.
Der Bericht von Ulrich Pick aus der Türkei. Und damit zurück in die Schweiz. Im Museum Riedberg in Zürich läuft derzeit eine sehr erfolgreiche Ausstellung mit Kunst aus Bhutan. Es sind heilige Bilder und Statuen aus dem buddhistischen Königreich im Himalaya. Das Besondere daran ist, dass die Kunstwerke vor Ort von zwei Mönchen rituell betreut werden. Antonia Moser hat die Mönche bei ihrer heiligen Arbeit beobachtet.
Anders als bei anderen Ausstellungen müssen hier die Buddha-Statuen und religiösen Bilder nicht nur von Staub befreit werden. Nein, vor allem böse Gedanken und schlechte Energien müssen verschwinden. Deshalb führen die zwei Mönche aus Bhutan jeden Tag ein Reinigungsritual durch. Sie rezitieren heilige Gebete und begleiten sich mit Trommel und Zimbel. Der Buddhismus in Bhutan ist mit dem tibetischen Buddhismus eng verwandt. Alexandra von Przeszowski vom Museum Riedberg erklärt die rezitierten Formeln etwas genauer.
Sie lesen Gebete, das sind Anrufungsformeln an machtvolle Gottheiten, zum Beispiel an die Schutzgottheiten, die Dharmapalas, die Dakinis, das sind sehr, sehr starke Gottheiten und die werden angerufen, um all die negativen Dinge aus dieser Ausstellung rauszutreiben. Und das sind die schlechten Gedanken, die wir Besucher reingebracht haben, unser Neid, unser Hass, unsere Missgunst, unseren Egoismus.
Das reicht aber noch nicht. Die Buddhas und die Bilder, die oft ganze Geschichten zeigen, müssen auch noch gewaschen werden. Mit richtigem Wasser. Allerdings übergießt der Mönch die Bilder und Statuen nicht direkt mit Wasser.
Er wäscht die Kunstwerke sozusagen, er reinigt sie mit Wasser. Er hat eine kleine Wasserkanne. Die Wasserkanne, aus der schüttet er Wasser in ein Becken rein. Und da liegt ein Spiegel drin. Und über den Spiegel kommt dann das Wasser auf die Bilder, auf die Figuren. Und die werden damit wirklich gewaschen, reingewaschen.
Diese Morgenzeremonie ist dem buddhistischen Mönch besonders wichtig. In Bhutan wird sie jeden Morgen durchgeführt und so macht es Mönch Khinsang Thinle auch hier.
It's important, very important. Bhutan also every day morning this do. Here also every day because important is that do.
Die Statuen sind für ihn von großer religiöser Bedeutung. Dieses Reinigungsritual ist also keine bloße Show für die Museumsbesucher. Alexandra von Przyszowski erklärt.
Das sind nicht Dinge aus Museen, sondern das sind Statuen und Bilder, die aus Klöstern stammen, im religiösen Gebrauch sind, also ihre spirituelle Kraft noch heute haben. Und die müssen sie auch behalten und deswegen sind die Mönche da. Die Mönche sind nicht da, um eine Vorstellung zu machen für uns Westler, sondern ihre Aufgabe ist wirklich die Betreuung der heiligen Objekte. Aber man darf ihnen natürlich zugucken und sie haben das auch gerne und sie möchten auch ihre Religion vermitteln.
Für die Mönche ist es eine große Ehre, diesen Kunstwerken immer so nahe zu sein. Der Mönch Khinsang Thinle erklärt, dass er diese Statuen und Bilder in Bhutan nicht jeden Tag sieht. Sie sind alle in verschiedenen Klöstern und werden zum Teil nur einmal im Jahr hervorgeholt für wichtige Zeremonien. Sonst sieht man sie nicht. In der Ausstellung hat er sie aber jeden Tag um sich.
Bhutan is every day no see. Sometimes one year is one time. And here every day I see, I think I'm very, very lucky.
Nicht nur für die Mönche ist diese Ausstellung emotional berührend. Auch die Zuschauer spüren die spezielle Atmosphäre.
Unsere Aufsicht sagt, sie hätten sich noch nie so wohl gefühlt. Sie spüren also diese Heiligkeit oder diese Ausstrahlung der Objekte. Und die Rituale sind sehr beliebt. Es kommen sehr viele Leute mehrmals immer wieder, um den Ritualen beizuwohnen. Es kommen buddhistische Praktizierende und bringen Opfergaben, bringen Blumen, bringen Esswaren für den Altar. Es kommen Leute, die meditieren, sie beten vor diesen Objekten.
So werden die Museumsräume zu heiligen Räumen.
Ein Beitrag von Antonia Moser. Die Ausstellung mit der heiligen Kunst aus Bhutan im Museum Riedberg in Zürich läuft noch bis zum 17. Oktober. In Deutschland ist die römisch-katholische Bischofskonferenz bereit, Opfer sexuellen Missbrauchs finanziell zu entschädigen. In Absprache mit der Bundesregierung will sie in den kommenden Tagen einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Heidi Kronenberg.
In der Frage einer möglichen finanziellen Entschädigung für Opfer sexuellen Missbrauchs wächst in Deutschland der Druck auf die katholische Kirche. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Christine Bergmann, hatte die deutschen Bischöfe aufgefordert, die Verantwortung zu übernehmen. Jetzt hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, eingelenkt. Zollitsch will aber nicht von Entschädigung sprechen.
Entschädigung ist ein schwieriger Begriff. Wie kann man so etwas schwierig entschädigen? Aber wir sind bereit, auch finanziell mit einzusteigen, im Sinne auch von Therapiekosten, im Sinne auch, wie kann jemand tatsächlich auch aus dieser Opferrolle herauskommen?
Die Bischofskonferenz wird nächste Woche am runden Tisch mit der Bundesregierung und anderen Organisationen einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Die von Opfervertretern geforderten 82.000 Euro Entschädigung pro Person bezeichnete Erzbischof Robert Zollitsch allerdings als schlecht vorstellbar. Schwule Bischöfe für Kirche von England. In der anglikanischen Kirche von England sollen künftig auch Homosexuelle zum Bischof ernannt werden können. Das sagte der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, gestern in einem Interview mit der Times. Für homosexuelle Kleriker müsse aber Ehelosigkeit gelten. Die Tradition des Bischofsamts erlaube es nicht, die Homosexualität im Amt aktiv auszuleben, so Williams. Heterosexuelle Beziehungen sind für Geistliche der Kirche von England dagegen möglich. Anglikanerin an der Spitze der Schweizer Ökumene. Die anglikanische Priesterin Adele Calham wird neue Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz, als Nachfolgerin des Churer Bischofs Vitus Huonder. Die Arbeitsgemeinschaft engagiert sich für die Ökumene auf nationaler Ebene. Präsidiert wird sie abwechselnd von Vertretern der Schweizer Bischofskonferenz, des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds oder einer kleineren Mitgliedskirche wie der anglikanischen. Kirchenbund auf diplomatischer Mission im Nahen Osten. Eine 12-köpfige Delegation des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds unter der Leitung von Ratspräsident Thomas Wipf reist nach Jordanien, Libanon, Syrien sowie Israel und Palästina. Die Situation der christlichen Minderheit und das Zusammenleben der Religionen stehen im Mittelpunkt der Delegationsreise. Geplant sind Gespräche mit dem libanesischen Premierminister Hariri und dem syrischen Religionsminister Al-Sayed sowie mit lokalen Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen in Palästina und Israel. Beschwerden nach Papstbesuch. Beim britischen Sender BBC sind rund 750 Beschwerden zur Berichterstattung über den Großbritannienbesuch von Papst Benedikt eingegangen. 400 Zuschauerinnen und Zuschauer sind der Meinung, die BBC habe dem Papst zu viel Sendezeit gewidmet. Weitere 150 halten die Berichterstattung für zu papstfreundlich. 200 Zuschauer bezeichnen die Berichterstattung hingegen als zu kritisch. BBC hatte den viertägigen Papstbesuch fast rund um die Uhr begleitet, mit einem größeren journalistischen Aufgebot als während der Fußballweltmeisterschaft.
Das war Heidi Kronenberg mit den Kurznachrichten und das war der Blickpunkt Religion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.